ARD.
In vielen Aktionen, wenn jemand anderer Meinung war oder wenn du dann vielleicht sogar noch die Fakten auf deiner Seite hattest, hätte ich trotzdem viel umgänglicher, viel versöhnlicher solche Diskussionen führen müssen. Ich brauche immer etwas, was mich reizt, was mich fordert, wo ich beim ersten Anruf direkt schon so ein Kribbeln merke. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich wissen, kann ich A-Nationaltrainer? Wenn ich jetzt wieder mehr den FCK anschaue und mache mir nicht so viele Sorgen.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Da sind wir wieder, der SWR Sport Podcast, nur der FCK. Sebastian Zobel im Studio in Kaiserslautern, hallo.
Servus und hallo.
Und wir haben uns überlegt, wen kann man einladen, wenn die komplette Mannschaft in Berlin beim Pokal-Viertelfinale ist. Da kommen wir gleich noch dazu, zu diesem Sieg gestern bei der Hertha. Da haben wir uns überlegt, wir laden einfach mal einen ein, der mit dem FCK Deutscher Meister wurde, Pokalsieger wurde und 8 Jahre Vorstandschef war. Herzlich willkommen, Stefan Kunz, hallo.
Moin.
Pokal, damit wollen wir natürlich anfangen. Ja. Wir sind alle noch so ein bisschen geflasht von der Leistung gestern. Also 3:1 Erfolg im Berliner Olympiastadion, 75.000. Hättest du das im Vorfeld der Mannschaft zugetraut?
Ja, diesmal ist es ja ein bisschen bewiesen, dass ich es zugetraut habe. Weil ich im Interview davor gesagt habe, der Moment ist mehr auf der lauteren Seite. Und sie haben das letzte Wochenende gegen Schalke zu Hause gewonnen. Und Hertha hatte die Zweitligapartie verloren. Auf der anderen Seite immer noch ein bisschen der Schatten des Todes von Präsidenten Bernstein. Und sowas geht an der Mannschaft nicht vorbei. Und dann hast du diese Sehnsucht als Hertha, endlich mal in diesem Stadion auch zum Pokalfinale zu gehen. Also der Druck war wesentlich mehr auf der anderen Seite. Und ohne die Leistung von Kaiserslautern natürlich jetzt schmälern zu wollen, muss ich auch sagen, war das ein sehr schwaches Spiel von Hertha. Mhm. Nichtsdestotrotz sieht man mal wieder, dass Fußball mehr Kopf ist als Bein. Und was dann so ein Sieg gegen Schalke ausmacht und dass Kaiserslautern gestern sehr, sehr dominant und sehr souverän aufgetreten ist.
Aber es ist Wahnsinn, oder? Du wirst wahrscheinlich die letzten Spiele auch ein bisschen verfolgt haben. Vor Schalke ging nix, dann dieser überzeugende Sieg gegen Schalke, jetzt dieser Sieg bei Hertha. Also was ist da passiert? Wie kann man sowas erklären?
Und jetzt steigen wir natürlich auch auf. Ne? Man muss jetzt schon die Konsequenzen dieser zwei Siege auch noch sehen.
Ja, und Pokalsieger natürlich.
Die Punktzahl wird jetzt schon geschaut hier. 21 nach oben, also 21 hat der FCK oben, dritter Kiel mit 35. Oh, geht doch.
Geht doch.
Nee, aber im Ernst, also das ist ja...
Ich glaube, es kommen mehrere Fakten zueinander, können natürlich die noch näher dran sind, besser beurteilen. Erstens mal hat der Trainer jetzt schon mal wieder ein bisschen mehr Zeit gehabt, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Integration von den neuen Spielern ist ein bisschen weiter fortgeschritten. Das zählt dazu. Und es ist nun mal so, dass für den Team Spirit nichts wertvoller ist als ein Sieg. Gerade dann vor einem ausverkauften Haus gegen Schalke, das hat einfach gut getan. Und wenn du dann so diesen ersten Druck, diese erste Last mal weg hast und dann weißt, dass du in Berlin im Grunde genommen nichts zu verlieren hast, dann geht alles eine Idee einfacher.
Druck ist ein gutes Stichwort. Wir wollen mal Dimitrios Gramotzis hören, den Trainer. Der stand ja vor dem Schalke-Spiel auch schon massivst unter Druck mit dieser Serie. Er 3 Niederlagen in der zweiten Liga. Gut, das Pokalspiel gegen Nürnberg wurde gewonnen. Wir wollen mal hören, was er nach dem Sieg in Berlin gesagt hat.
Wir wussten, dass wenn wir mal so ein Spiel wie Schalke haben und dann dort uns auch das Selbstvertrauen zu holen, dass es dann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Und durch diese eng getaktete Woche jetzt mit 2 von 3 Spielen, die wir jetzt positiv gestaltet haben, denke ich, haben wir schon mal wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Aber wir sollten jetzt auch uns freuen. Aber wir müssen jetzt regenerieren, wir müssen runterkommen, damit wir dann am Sonntag wieder gegen einen guten Gegner auch bestehen können.
Schritt nach vorne, das finde ich ganz interessant. Er hat ja schon von Anfang an gesagt, dass man so eine gewisse Zeit braucht. Du warst auch in den unterschiedlichsten Mannschaften Trainer. Da ist was dran, ne? Dass man als neuer Trainer erstmal gucken muss, wie funktioniert denn das Material oder wie funktionieren die Spieler, die ich zur Verfügung habe.
Genau, du probierst kleinere oder größere Ideen einfach mal aus, weil du die Spieler von außen ja die ganze Zeit auch ein bisschen beobachtet hast oder durch die Analysen. Merkst aber dann erst im Training oder dann auch in den Spielen, kann er das dann wirklich so oder wird es genauso umgesetzt, wie ich es als Trainer gerne habe. Und wenn du dann an den Stellschrauben drehst, dann kriegst du normalerweise schon den Effekt hin, den man dann selber als Trainer sich vorstellt. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, gerade bei so einem Traditionsverein, wir haben ja wieder so eine FCK-typische Situation erlebt, dass wieder Gerüchte und Lügen mehr oder weniger aufkamen, dass man dann, ich fand das Statement vom FCK sehr gut, ich fand es auch gut, dass der FCK dazu ein Statement gemacht hat. Und wenn du dann als Trainer
innerhalb des Vereins weißt, ich habe Rückendeckung, dann ist natürlich nochmal eine Idee besser und ist natürlich auch ein bisschen ein psychologischer Trick, den man gerne mal anwendet. Wir suchen uns den Bösen von außen, die uns allen schaden wollen und dadurch weißt du natürlich auch als Mannschaft oder als Trainerteam, wenn wir der Inner Circle zusammenhalten, dann können wir erst richtig was erreichen und dann werden wir es allen zeigen.
Jetzt bist du ja eigentlich der perfekte Gesprächspartner, um über solche Dinge auch zu sprechen. Woran liegt es denn, dass beim FCK immer wieder diese Störfeuer von außen kommen? Du hast das ja in deiner Zeit auch sehr intensiv erlebt.
Also es hat natürlich was mit einem Traditionsverein, das mit dem großen Interesse an so einem Verein, auch der Emotionalität zu tun. Was ich noch nicht so richtig verfolge, deswegen habe ich gesagt, dieses Statement vom FCK fand ich gut. Ich war vielleicht etwas, was wir in meiner Zeit nicht ausreichend genug gemacht haben, offener und auch öffentlicher vielleicht zu kommunizieren. Es gibt immer Leute, die sind nicht die FCK-Fans, die sie vorgeben, sondern die möchten sich darstellen, die möchten wichtig sein und werden dann einfach zu Lügnern oder zumindest mal zu Verbreitern von irgendwelchen Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas. Und ich würde mir einfach manchmal mal wünschen, dass man noch klarer herausbekommt, wer dann dahinter steckt, damit so jemand für etwas Anonymes dann auch mal gerade stehen muss. Und noch mehr würde ich mir wünschen, dass auch die Fanszene ist ja generell dem FCK extremst gut gegenüber gesinnt, dass vielleicht auch so eine Selbstreinigung mal stattfindet und man nicht auf alles drauf springt, was dann mal irgendjemand erfindet.
Ja, das ist aber ein großes Problem. Thomas Hengen hat vor 2 Wochen hier im Podcast gesagt, dass bei Instagram sich jemand als Thomas Hengen ausgibt und irgendwelchen Mist verbreitet. Er ist überhaupt nicht auf Instagram. Durch diese Anonymität ist es sehr schwierig geworden, da den Verursacher zu finden.
Genau. Also es geht aus meiner Sicht, wie gesagt, nur durch öffentliche Kommunikation. Wer sich auf Instagram auskennt, der weiß, dass es hinter dem offiziellen Account dann ein blaues Sternchen gibt. Also das kann man veröffentlichen, dass man dann weiß, das ist gar nicht der Thomas. Und ich bleibe dabei, die Verfolgung von diesen anonymen Schreibern, die sollte einfacher sein, um rauszubekommen, wer dahinter steckt.
Und ich glaube, was auch entscheidend ist, so eine gewisse Medienkompetenz, die sich heutzutage jeder erarbeiten sollte und muss. Ich glaube, das fängt im jungen Alter schon an, weil heutzutage halt jeder einfach ungefiltert alles ins Netz schreiben kann und man muss schon auch, soll, finde ich, in der Lage sein zu unterscheiden, ist das jetzt, also wer ist da jetzt wirklich der Absender? Ist das der, der er vorgibt zu sein? Oder du hast gerade angesprochen, bei vielen Social-Media-Plattformen gibt es dann auch Verifizierungen, wo man dann sehen kann, ist das wirklich die Person und dann wirklich auch mal eins und eins zusammenzählen kann, ob das wirklich so ist, was man da gerade liest.
Wobei es beim FCK, und ich glaube, das hat auch was mit diesem von dir eben angesprochenen Traditionsverein zu tun, ja immer sehr schnell geht. Sowas passiert ja nur, wenn es nicht läuft. Dann hauen die Leute rein. Und wenn jetzt wieder 2 Siege, du hast es eben gesagt, dann träumen viele schon wieder, oh, jetzt ist aber Bundesliga gar nicht mehr so weit und Berlin und Finale und... Das ist ja auch ein Phänomen.
Ja, also was ich dann nochmal sicherlich mit etwas zeitlichem Abstand und mit weniger Emotionen auch für bedenklich halte, die Leute, die das ins Netz setzen, die sind ja oft Zuschauer oder sind vielleicht sogar Dauerkartenbesitzer, vielleicht sogar Vereinsmitglied oder vielleicht sogar noch VIP-Gast. Durch diese Anonymität und diese Gerüchte gibt es natürlich Ärger im Verein. Und sie werden nie zur Verantwortung gezogen. Das heißt, der läuft vielleicht immer noch oben rum und keiner weiß, dass es eigentlich der ist, der jetzt wieder versucht hat, irgendwo Zwietracht zu sehen. Und ich bin dann überrascht. Ich glaube, meine Nachfolger haben ja dann insgesamt 3 Gutachten auferlegt, ob in unserer Zeit alles anständig vonstatten ging. Alle 3 kamen zu dem Ergebnis, ja, es gab keine Unregelmäßigkeiten. Und trotzdem hält sich das ein oder andere Gerücht, obwohl das dann auch an Fakten jetzt... belegt wurde. Eine Geschichte würde ich gerne dazu erzählen, da können wir das aufarbeiten in der Vergangenheit auch abschließen. Ich wusste von einem, dass er im Internet in den Social Medias etwas gepostet hat, hat mich da beschimpft und hat die Unwahrheit gesagt. Und ich habe ihn getroffen bei einer Veranstaltung, kann ja sagen, beim Golfclub. Und wir waren zufällig alleine und ich habe ihn dann aufgeklärt. Auch natürlich sehr deutlich. Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, boah, wenn jetzt, wo ich das alles so höre, tut es mir echt leid, möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich das so gesagt habe. Und da habe ich gesagt, guck mal, du musst dich jetzt nicht bei mir entschuldigen. Bring's bitte genau auf den Weg, diese Entschuldigung, wie du vorher das Gerücht auf den Weg gebracht hast. Ne? ja, nee, das kann ich nicht machen. Dann verliere ich ja mein Gesicht bei den anderen.
Ja, gut, ja. Das
und,
ist natürlich
und eigentlich hast du es damit dann auch abgeschlossen.
Dann ist es ja eigentlich keine ehrliche, also dann ist es ja keine so ganz ehrliche Entschuldigung in dem Fall. Genau. Aber jetzt, weil du schon angesprochen hast, auch die Vergangenheit jetzt und auch angesprochen hast, dass so ein bisschen Zeit schon dazwischen liegt. Wie schaust du denn selber jetzt mittlerweile auf deine Zeit in Kaiserslautern zurück?
Also fangen wir mal mit dem Emotionalen an. Es ist nicht perfekt, wenn man emotional extremst an so einem Verein hängt. Das ist nun mal der FCK bei mir durch die Herkunft meiner Eltern, die ja hier geboren sind. Ich war in der Kindheit unwahrscheinlich oft hier bei Oma, Opa, meinem Cousin und so weiter. Und das war auch das erste Stadion, wo ich war. Das heißt also, FCK ist tief und fest in meinem Herz verankert. Da nimmst du natürlich auch das eine oder andere wesentlich persönlicher, weil bei dir selber die Emotionalität extremst vorhanden ist. Ich wusste zumindest mal, als es gegen Ende ging, also 24-7 waren es nicht ganz, aber es war schon viel Zeit, die ich dann für den FCK mit meinen ganzen Mitarbeitern aufgebracht habe. Und ich wusste, dass der Nachfolger oder die Nachfolger es schwer haben werden, unabhängig jetzt von der Qualität. Und ich weiß auch heute, dass ich in vielen Aktionen, wenn jemand anderer Meinung war oder wenn du dann vielleicht sogar noch die Fakten auf deiner Seite hattest, hätte ich trotzdem viel umgänglicher, viel versöhnlicher solche Diskussionen führen müssen, um dem einen oder anderen auch noch das Gesicht wahren zu lassen. Da war ich manchmal viel zu schroff, auch zu beleidigt auch manchmal und wie gesagt viel zu emotional. Ich glaube, damit hätte ich auch sehr viel Schärfe rausnehmen können und es hätte insgesamt dann dazu beitragen können.
Vielleicht auch viel zu schnell gewisse Entscheidungen getroffen in dem Fall.
Also die Entscheidungen, ich meine, wir werden ja bei Thomas oder hast ja mit Thomas hängen bestimmt auch darüber gesprochen, die Entscheidungen, die triffst du ja erstmal aus voller Überzeugung. Ja, wenn das jetzt zum Beispiel, klar, hat Marco Kurz funktioniert, Kostar und Jajic haben funktioniert, dafür hat aber Balakov zum Beispiel gar nicht funktioniert. Ne? Wir haben Transfers gemacht, die sind nachher, oder Leihspieler gehabt, die sind nachher Nationalspieler geworden, haben aber vielleicht nicht ganz funktioniert. Wir haben mit Schächter eine Idee gehabt, die auch nicht ganz funktioniert. Also das würde ich so ein bisschen getrennt sehen.
Gut, das gibt's ja immer.
Genau, aber zu dem Zeitpunkt haben wir halt auch junge Spieler herausgebracht, die dann nachher dem FCK auch Ablöse gebracht haben.
Marius Müller, Jean Zimmer in der Zeit vor allem, glaube ich.
Ja, Willi Orban, Tobi Sippel, Dominik Heinz. Wir haben mit Transfers wie Ilicevic oder muss mir helfen mit dem Isländer.
Böttwasson?
Ja, genau. Wir haben dann uns damit ja eigentlich immer so das anfängliche Minus, mit dem du schon mal in die Saison reingegangen bist, oder halt mit einem Pokal weiterkommen, wie jetzt dann, hast du nochmal zusätzlich Einnahmen dann generieren können. Und deswegen war ja mein letzter Aufsichtsratsbeschluss war ja, dass das neue NLZ kommen soll. Das war ja fix und fertig geplant, bis auf die letzte Steckdose. Und davon gehe ich auch nicht ab. Das wäre der richtige Schritt für den FCK gewesen, um in der Zukunft weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Hat dann der Aufsichtsrat und meine Nachfolger dann nicht mehr umgesetzt. Und von daher gesehen, ich glaube, das war so ein Knackpunkt. Vielleicht hätte ich es noch eher versuchen müssen durchzubringen. Und im Nachhinein vielleicht noch eine Bemerkung. Es gab ja eine Zeit, wo ich wirklich viel mit dem Bundesliga-Aufstieg hätte durchbringen können. Ich glaube, weil wenn man sagt, die Ausgliederung oder viele Fans oder vor allem von Traditionsfans sind gegen eine Ausgliederung, wenn diese Ausgliederung stattfindet, ist es meistens, weil es wirtschaftlich ganz schlecht aussieht, also aus der Not heraus wird die Ausgliederung gemacht. Eine Ausgliederung kann natürlich auch viel, viel sinnvoller sein, wenn es gerade gut läuft. Und diesen Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich damals auch nicht richtig erkannt. Sonst hätte ich mit diesem Flow von damals vielleicht auch umgesetzt und es wäre insgesamt für den FCK nochmal besser gewesen.
Also nach dem Bundesliga-Aufstieg quasi
ausgehen. Es gab ja sogar 2 Jahre dann in der Bundesliga. Da wäre, glaube ich, der richtige Zeitpunkt dann gewesen, wenn man dich richtig interpretiert.
Richtig. Ja. Wir hatten aber halt auch noch ein paar Schulden aus der Vergangenheit noch aufzuarbeiten.
Betze-Anleihe und Co.
Ne? Nee, die Betze-Anleihe, die war ja, die hatten wir ja. Und die, als wir den Verein übergeben haben, war die Bilanz war ausgeglichen, ohne Schulden, außer der Betze-Anleihe. Und da hatten wir natürlich die Spielerwerte in unserem Kopf dagegen gesetzt, dass wir die dementsprechend durch, beziehungsweise wir wollten ja das Nachwuchsleistungszentrum bauen. Aber wie gesagt, das hört sich immer so nach Rechtfertigung oder nach nochmal die Vergangenheit nochmal anders darstellen. Ich glaube, es hat keinen Sinn, keinen Zweck, aber das sind die 2 Punkte, wo ich sage, hätte ich damals versucht, die Ausgliederung zu einem Zeitpunkt durchzukriegen, wo es gelaufen ist, wäre ja auch der Vereinswert an sich ganz anders dargestellt gewesen, wie jetzt, wo du dann auch noch Konkurs anmelden musstest und den Verein nach unten mitgewirtschaftet hast.
Also ich finde es durchaus legitim, dass man da nochmal drauf guckt, vor allem auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du würdest manche Sachen anders machen, warst vielleicht das ein oder andere Mal zu schroff. Das ist ja, vielleicht passt es auch dazu, deine Kritiker haben dir damals auch oft vorgeworfen, dass dein Führungsstil, glaube ich, ein bisschen zu autoritär wäre. Es wurde oft von Sonnenkönig Stefan Kunz gesprochen. Mhm. Bezieht sich das, also...
Ja, das inkludiert das, auf jeden Fall. Aber jetzt pass auf, du wirst gerufen. Ich hatte einen sehr guten Job in Bochum, in einem sehr gut geführten, ruhigen Bundesliga-Verein. Und der FCK war kurz vorm Abstieg in die dritte Liga. Und die verantwortlichen Personen haben mir damals gesagt, bei uns quatscht einfach jeder rein. Jeder quatscht hier rein und keiner übernimmt richtig die Führung. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns das regeln. Wenn ich hierher komme, und das muss man auch fairerweise sagen, mit jeder Unterschrift war ich ja auch verantwortlich und haftbar. Wenn ich hierher komme, dann möchte ich aber dann auch im gewissen Rahmen sagen und entscheiden dürfen. Klar, natürlich durch die Obergrenzen und die Zustimmung vom Aufsichtsrat, aber das hat vor allem am Anfang extremst gut geklappt. Und dann warst du sehr oft Überbringer von schlechten Nachrichten. Ne? Die erste Betriebsprüfung kommt, dann heißt es vom Finanzamt, ja, die Ehemaligen, die dürfen nicht mehr vor der Saison 2 Dauerkarten nach Hause geschickt bekommen. Weil das kannst du nicht rechtfertigen. Die nächste Betriebsprüfung hieß, wieso ist dann auch die Frau eingeladen? Es gibt es also nur noch einmal. Und die nächste verlangte dann, dass du dich anmelden musst und musst vor jedem Spiel schreiben, wer dann auch ganz genau da war. Wenn du natürlich ehemaligen Mitspielern dann das sagst, dass die nicht weggehen und sagen, boah, der Stefan ist aber ein Riesentyp, ne? Ist auch irgendwo verständlich. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, in der Kommunikation hätte man damals etwas anders machen können. Auf der anderen Seite musst du sagen, ich sage jetzt mal mit diesem Stil, ne, lassen wir es mal dahingestellt, aber mit dieser Art und Weise haben wir uns vom Abstieg gerettet und wir sind in die Bundesliga aufgestiegen. Also das war 5 Jahre lang, war das alles okay. Und dann wirst du auch in der zweiten Liga noch, glaube ich, zweimal Dritter oder zweimal Vierter. Also es war ja vom Erfolg her, war es ja jetzt nicht ganz so schlecht.
War dir diese Tragweite, du hast eben dieses Finanzamt als Beispiel mal angesprochen, war dir diese Tragweite, ein Vorstandschef eines, ist ja mittelständisches Unternehmen, zu werden, war dir das bewusst vorher?
Nein. Wenn ich die komplette Bilanz gelesen hätte, weiß ich auch nicht, ob ich dann damals gemacht hätte.
Ja, du hast ja auch gerade eben gesagt, zu seinem Herzensverein in dieser Funktion zu gehen, ist auch schwierig. Würdest du heute Leuten, die beispielsweise mit einem anderen Verein verbunden sind, davon dann abraten?
Also nochmal zurückzugehen oder
ja,
so?
Ja, schwierig. Ne?
Ja, muss man im Einzelfall, man muss auch selber sehen, bin ich halt ein emotionaler Typ oder diese Emotionen haben wir auch am Anfang extremst
geholfen. Die hat ja der Club gebracht. Genau. Die hat ja auch der Club gebraucht.
Ja, genau. Die Herzblut-Kampagne, das war ja quasi der Schlüssel, ne, damals. Ja,
genau.
Nein, und dann der Nichtabstieg in die Viertklassigkeit. Das war ja.
Da haben 50.000 Leute, ich vergleiche es immer mit dem Autoverkäufer, wenn der einen Kleinwagen verkauft und der würde sich dann in seiner ganzen Firma durch den Laden tragen lassen. Ne? Aber das ist halt in Laudern so und das ist halt auch diese Emotionalität, die den Verein natürlich auch zu sehr außergewöhnlichen Erfolgen getrieben hat.
Da habe ich einen Fan, da will ich gerade nochmal drauf zurückkommen, der ist nämlich mit seinen Kumpels mit einem Camper nach Berlin und hat heute Nacht in diesem Camper in der Nähe des Olympiastadions übernachtet und wir haben ihn dazu heute Morgen mal befragt.
Die Atmosphäre war super. Also ich meine, wer Lautern kennt, wer den FCK kennt, wer die Westkurve kennt, wer den Betzenberg kennt, der weiß, dass wir, egal ob wir zu Hause oder auswärts spielen, jedes Mal den Bau abreißen im positiven Sinne und die beste Stimmung für unsere Mannschaft machen. Ja, das ist halt, Lautern ist nicht nur irgendein Fußballverein, das ist Leben, das ist Liebe. Ne? Und das nimmt man halt mit, egal wohin man fährt. Ja.
Matthias Wojcik heißt er, ist wahrscheinlich jetzt auf der Rückreise, wenn er dazu nochmal in der Lage ist, das Steuer zu bedienen. Aber das ist doch genau das, was den FCK auch auszeichnet.
Definitiv. Ich meine, ich hätte ihn auf der Hinfahrt gestern auch schon gehört bei euch im Programm. Weltklasse finde ich jetzt heute die Stimme, weil da merkst du, dass der geschrien hat und zwar nicht nur 90 Minuten, sondern wahrscheinlich schon eine halbe Stunde davor.
Auch der Rauch der Pyros. Ne?
Das gehört dazu. Und es war manchmal so schwer zu erklären. Wir hatten ja, ich sage jetzt mal, eigentlich ein ganz vernünftiges Verhältnis zu den Ultras. Und da waren ja sehr junge bei der Generation Lucifer, 16, 17, 18-Jährige. Und es ist dann schon auch auf Verständnis gestoßen, wenn du gesagt hast, du, wir haben aber auch den 80-Jährigen, der den FCK, der den Fritz Walder noch hat live spielen sehen, ne? Den müssen wir auch gerecht werden. Oder wir haben Dauerkartenbesitzer aus der Vorderpfalz, der schon 40 Jahre eine Dauerkarte hat. Wir müssen denen auch zugestehen, dass sie ihre eigene Sicht, ähnlich wie die Ultras, auch ihre eigene Sicht auf den Fußball haben. Und das ist dann manchmal schwer, alles zu vereinen. Am besten geht es immer, wenn man gewinnt. Dann sind immer alle zufrieden.
Ich sag oder ich interpretiere das für mich immer so, das ist auf der einen Seite das größte Pfund, was der FCK hat, genau, diese Fans. Es kann aber auch zu einer Riesenbürde werden. Ja. Und diese Stimmung, die kann so schnell umschlagen.
Das kommt sehr schnell.
Das haben wir jetzt diese Saison schon so oft erlebt. Ne? Schlechter Saisonstart, 2 Spiele verloren, dann startest du eine Siegesserie, stehst sogar eine Nacht auf dem Tabellen.
Sogar gegen Schalke. Ich saß da als Reporter, als das 1-1 fiel, kurz nach der Pause. Diese Körpersprache der Spieler. Dann dachte ich, jetzt kippt das Ding wieder und es kommt die 8. Niederlage. Also das war so ein schmaler Grad.
Genau, war genau richtig beobachtet. Und dann kommst du irgendwo an den Punkt, wo du sagst, Fußball ist nicht so berechenbar, wie wenn ich eine normale Firma habe, bei der ich die Produkte, die ich einkaufe, die verarbeite und wieder verkaufe, wo ich das alles ganz normal rein. Da sind manchmal 30 Zentimeter, ob der Ball an den Pfosten geht oder vom Pfosten rausspringt oder reingeht, die können unglaublich, wie jetzt zum Beispiel, was bewegen. Du bekommst die Mehreinnahmen aus dem Pokal, du hast eine andere Stimmung um den Club herum. Das ist
Auch
das Interessante.
Ja, auch gestern Abend, die ersten beiden Schüsse waren drin. Also
ja, man muss da sagen, ich weiß nicht, ob das erste eine geplante Vorlage war oder ob es ein versuchter Schuss war.
Ist aber weniger.
Ja, genau. Ist aber scheißegal, weil du hast gewonnen und von daher gesehen ist es gut für den FCK.
Und die Vorlage zum dritten Tor, die war auch schön vom Herr Thaner. Das war auch nicht so geplant.
Das kommt dann meistens alles so zusammen.
Ja. Weil du jetzt auch schon zweimal Zusatzeinnahmen, Pokal angesprochen hast und auch den großen Kostenapparat FCK. Wie wichtig ist das? Oder das ist ja zu deiner Zeit sicherlich auch schon so gewesen. Dieser immense Kostenapparat Stadion. Das hat euch damals schon beschäftigt, das zieht sich durch bis heute und jetzt verschafft sich das so ein bisschen, gibt es da so ein bisschen ein Polster und ein bisschen Luft durch die Pokaleinnahmen, aber das ist einfach, es macht unglaublich schwer wahrscheinlich die Arbeit, oder?
Genau, dieses strukturelle Defizit ist eigentlich nicht richtig zu stemmen. Die Idee damals war, wir bauen das Nachwuchsleistungszentrum aus, nicht nur wegen der Jugend, sondern wir hätten dann auch den ganzen Trainingsbetrieb auf den Fröner Hof verlegt, sodass dann praktisch die ganze Arbeit, tägliche Arbeit, auch die Geschäftsstelle, dass die praktisch zum Fröner Hof zieht. Dadurch hättest du die Möglichkeit gehabt, die Räumlichkeiten im Stadion zu vermieten. Und was noch viel wichtiger ist, wir hätten drüber reden können, wie viel brauchst du noch den Platz 4? Kannst du den vielleicht auch verkaufen oder vermarkten, indem dort ist ja Mischgebiet, dass man dort eben dann nochmal Häuser baut, ob man vorne auf die Kante, wo man den Überblick hat auf die ganze Stadt, ob dort ein Hotel vielleicht mit einsteigen würde und du hättest das Fritz-Walter-Stadion praktisch nur noch am Wochenende fürs Spiel genutzt, nicht unter der Woche für alle Trainingseinheiten und so weiter. Das, ich glaube, wenn wir dort einen Investor gefunden hätten, der sich im Immobilienbereich, im Bausektor ein bisschen ausgekannt hätte, wie gesagt, wir waren ja auf dem Weg dazu, dass so etwas eine Gesamtlösung sein kann. Weil ich kann natürlich auf der einen Seite auch die Stadt verstehen, die nicht immer nur sagen kann, wir können nicht immer nur da zugeben und auf etwas verzichten. Aber der Unterhalt, ich weiß nicht, wie es heute ist, müsste Thomas was dazu sagen, aber damals war das Stadion hat uns alleine 1 Million Unterhalt gekostet. Und ja, das können andere Vereine, also jetzt, geben das halt aus.
Ist ja jetzt immer noch so viel, eine Vielzahl dieser 3,448, die es jetzt wieder gibt, die gehen ja direkt wieder in die Stadion.
Ja, du hast auch einen Renovierungsstau und alles, weil du das die ganze Zeit einfach nicht erledigst. In der dritten Liga geht gar nichts. Ne? Und von daher gesehen ist es leider so ein Fass ohne Boden. Ich erinnere mich noch, wir haben dann damals so ein bisschen durch die Beziehung haben wir ein Länderspiel bekommen und das ist dann zumindest mal zu der Zeit war es dann auch, ich glaube, es sind dann so eine mittlere sechsstellige Summe war dann zu erzielen, vielleicht so 300, 400.000. Und als dann die Verantwortlichen vom DFB da waren, kam dann Markus Böse, unser Ticketing-Chef, und hat zu mir gesagt, Boss, die Drehkreuze, ne? Wir müssten da mal Updates machen. Die haben wir jetzt schon 3-mal versäumt, da gehen die neuen Tickets gar nicht. Und dann musst du auf einmal, was weiß ich, weiß nicht mehr, wie viel was waren, 80, 90, 100.000 Euro an Update, was dann in den Jahren davor einfach auch nicht gemacht wurde. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel.
Ja, aber Fass ohne Boden trifft relativ gut, weil auch wenn man durch den Tunnel geht vom TV-Compound, da haben sie jetzt so ein bisschen ausgebessert, aber
Es gibt viele Ecken.
Beton hält nicht ewig. Yep. Zumindest der, der bei uns hier verbaut worden ist.
Also es ist nach wie vor ein tolles Stadion, das muss man sagen.
Keine
aber
Frage.
Das Investitionsstau ist nicht abzustreiten, auf jeden Fall.
Wir wollen ein bisschen natürlich auch nochmal, weil du hast so viel gemacht, was mich immer wieder fasziniert, 25 Länderspiele, keine Niederlage. Das hat bislang keiner mehr erreicht, so viele Länderspiele ohne Niederlage zu bestreiten. Hm. Europameister geworden. Also das wissen natürlich die Fans alle alles. Ich will mal so ein bisschen auf die letzte Vergangenheit eingehen. Nationaltrainer in der Türkei für 2 Jahre. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, in diesem Staat zu arbeiten, auch mit diesem Druck, der mit Sicherheit weitaus größer ist, als ihn Joachim Löw oder Hansi Flick oder wer auch immer hat verspüren müssen. Wie kann man sich das vorstellen?
Das war, du sprichst eigentlich genau den ausschlaggebenden Punkt an mit dem Druck. Nach 6 Jahren U21, was ja extremst erfolgreich war mit meinem Team.
Zweimal Europameister, dreimal insgesamt im Finale.
Genau. Ja. Dann fragst du dich natürlich schon, was möchte ich denn gerne noch? Ne? Ist jetzt ja genauso die Frage, vielleicht kommen wir danach mal zurück. Ich brauche immer etwas, was mich reizt, was mich fordert, wo ich beim ersten Anruf direkt schon so ein Kribbeln merke. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich wissen, kann ich A-Nationaltrainer? Kann ich Nationaltrainer? Und dann war natürlich die Türkei, klar, auf der einen Seite mit meiner Vorgeschichte, mit diesem einen Jahr Beşiktaş, auf der anderen Seite mit sehr viel Deutsch-Türken in der Mannschaft, die also zumindest mal das Sprachliche mit einem Drittel schon mal abgedeckt haben.
Hattest du auch mit Kalli nochmal, Kalli Feldkamp nochmal Kontakt,
ja,
weil der ja auch lange in der Türkei war?
Klar, mit Kalli und auch mit Christoph Daum. Ja. Und das wollte ich unbedingt haben. Ich wollte sehen, wie ist es als Ausländer in einem sehr emotionalen Land Nationaltrainer zu sein. Und da muss ich sagen, das ist so, wie sagt man dann so, neudeutsch Mission completed, ne? 2 Jahre das auszuhalten, diesen Punkteschnitt hinzubekommen, die Mannschaft dorthin zu führen, wo es alle wollten, junge Spieler einzubauen und denen eine Chance zu geben, muss ich sagen, perfekt, ja. Bin ich sehr zufrieden, auch wenn das Ende, es hat schon wehgetan, als die sich natürlich dann in den nächsten beiden Länderspielen dann qualifiziert haben für die EM. Natürlich hätte ich gerne in Deutschland an der Seitenlinie gestanden als türkischer Nationaltrainer. Aber genau das war dann auch der Grund, weil ich der Trainer des vorherigen Vorstandes und nicht des aktuellen Vorstandes bin oder war. Und von daher gesehen möchten die nicht mit einem Trainer vom Vorgängervorstand einen extremen Erfolg feiern.
Jetzt hat sich der DFB für Julian Nagelsmann entschieden. Es wäre eventuell ja auch naheliegend gewesen, sich für Stefan Kuntz zu entscheiden.
Ich glaube, dass bei solchen Entscheidungen nicht nur im Sport, auch in der Politik oder in der Wirtschaft, es oft auch um Win-Win-Situationen geht. Ne? In dem Fall war es so, dass Bayern München dadurch, glaube ich, noch eine Ablöse gespart hat in Richtung Leipzig, hatte auch den Julian von der Payroll. Das gibt natürlich auch Freiheit. Auf der anderen Seite für Julian war es so, dass er wieder im Rampenlicht war und einen sehr guten, attraktiven Job hatte. Für den DFB war es gut, weil Julian sich jetzt erstmal bis Sommer committed hat und der DFB dann auch die Möglichkeit hatte oder hat, im Sommer nochmal neu zu entscheiden, falls notwendig. Ich glaube auch, dass für Dortmund es nicht ganz so schlecht ist, dass nicht mehr nach jedem verlorenen Spiel oder jeder kleinen Krise alle rufen, warum holt er nicht den Nagelsmann, der ist doch auf dem Markt. Also ich glaube einfach, dass die Win-Win-Situationen bei der Personalentscheidung eine große Rolle gespielt haben und auch undiskutierbar vorhanden sind.
Jetzt mal Hand aufs Herz, du hättest sicherlich Interesse dran gehabt an dem Job, oder?
Yep.
Und wärst auch sicherlich nicht traurig rüber gewesen, wenn sie dich gefragt hätten.
Yep.
Glaubst du, dass, wir sind ja ähnlich alt, dass das auch eine Rolle gespielt hat? Nagelsmann ist logischerweise eine ganz andere Generation. Nicht nur vom Fußballtrainer, sondern halt auch vom Alter.
Ja, nee, glaube ich eher umgekehrt. Ne? Du nimmst eigentlich schon eher einen erfahrenen Trainer. Mhm. Zumindest mal hatte ich ja mit Nationalmannschaften jetzt in Deutschland und dann auch in der Türkei schon zu tun. Das ist schon eine andere Form von Trainer sein, wenn du Nationaltrainer bist, als auch Vereinstrainer, weil als Vereinstrainer arbeitest du täglich mit der Mannschaft und Nationaltrainer hat ja die Jungs nicht so oft beieinander. Also da gibt es Vor- und Nachteile. Ich glaube, das hätte man mit einfließen lassen können, aber ich glaube nicht, dass das Alter irgendwo eine Rolle gespielt hat.
Jetzt hast du den Job nicht bekommen. Zurzeit wieder in der Heimat im Saarland. Gibt es nochmal Ambitionen, nochmal irgendwo einzusteigen?
Ja, definitiv. Okay. Ich habe viel zu viel Energie noch in mir drin. Also ich glaube, ich merke auch, es war als Spieler auch schon so, da hatte ich irgendwann mal keine Energie mehr und Körper hat nicht mehr mitgemacht, da habe ich auch aufgehört, weil ich mir so letzte Ehrenrunden da mit Mitleid betrachtet nicht antun wollte. Ja, ist zu viel Energie jetzt noch in mir drin und Klar, es sind ein paar Sachen, die ich jetzt im Moment ausschließen würde.
Zum Beispiel?
Weil ich das teilweise schon gehabt habe. Ne? Und wenn ich brauche in so einer Aufgabe immer so was Herausforderndes, etwas, wo ich vielleicht etwas Neues kennenlerne, wo ich mir selber was Neues anlernen muss, wo ich mich selber weiterentwickeln kann. Das war ja beim FCK dann diese 8 Jahre Vorstandsvorsitzende, das war ja eigentlich in allen Themen, Merchandising, Marketing, Personal, Buchhaltung, Bilanz, das war ja überall praktisch wie so ein Druckbetankungsstudium und das hat mich natürlich schon extremst weitergebracht, aber als es dann vorbei war, hatte ich auch die Sehnsucht, wieder vielleicht auf das zurückzugehen, was so natürlich in einem drin ist. Wenn du mich nachts wach machst, kann ich eine Mannschaft wahrscheinlich einstellen und kann ein Spiel mit denen angehen. Ja,
aber was wäre das konkret? Also Trainer, Mannschaft hast du gemacht, Nationalmannschaft hast du gemacht, Manager hast du gemacht, Vorstandschef hast du gemacht, Polizist warst du auch mal. Nur da geht es wahrscheinlich nicht mehr zurück. Da müsstest du zu viele Aufbaulehrgänge wahrscheinlich mal. Was wäre das denn?
Also Nationaltrainer nochmal in einem Land, wo ich persönlich eine Herausforderung sehe, das halte ich für möglich. Interessanter Verein im Ausland halte ich auch für möglich. Und alles andere, man muss jetzt ehrlich sagen, ob ich jetzt hier eine riesen Liste aufzähle oder nicht, du musst ja auch letztendlich warten, ob der Gegenüber auch die Idee hat und findet mich gut.
An der Stelle würde ich ganz gerne, weil wir auch dieses Mal wieder ein paar Fanfragen haben, mit einer Fanfrage reingrätschen. Vielen Dank auch wieder an euch für die Einsendung der vielen Fragen. Zum einen über unseren Newsletter per Mail, aber auch bei x.com kam wieder einiges rein. Das passt jetzt auch gerade über das, was wir hier gerade sprechen. Markus Dörr fragt, kann Stefan sich vorstellen, mal wieder als Trainer einer Clubmannschaft zu arbeiten? Wenn ja, auch in Deutschland. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute, denn für mich war und ist er einfach ein super Typ.
Erstmal danke fürs Kompliment. Kommt ein bisschen auf die Situation an. Also ich will es nicht komplett ausschließen. Kann ja auch sein, dass jetzt vielleicht Vereine in der Schlussphase der Saison Angst um das Saisonziel haben und dann fragen, ob man dann vielleicht für ein paar Spiele aushelfen kann, um dann auch die Option zu haben im Sommer. Sowas würde ich nicht ganz ausschließen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen.
Aber mehr Reiz hat das Ausland für dich, wenn ich das richtig interpretiere.
Ja.
Die Freizeit, die du zurzeit hast, das haben wir kurz im Vorgespräch angesprochen, die verbringst du zum Teil auch in deiner alten Schule. Was ist da genau passiert? Das fand ich ganz interessant.
Ich bin immer so jemand, der sagt, ich schaue mir ja auch Leute an, ob die dem Fußball was zurückgeben. Weil wir sind ja sehr privilegiert durch dieses Talent, was wir da haben. Und ich bin dann wahrhaftig zu meinem alten Gymnasium nach Neunkirchen. Ich habe dort nach der 10. Klasse den Vertrag nicht verlängert bekommen und wollte fragen, ob sie es für gut finden, wenn ich mit den Oberstuflern, ob ich mit denen mal so ein Lifetime-Storytelling mache, einfach um ihnen so ein bisschen vielleicht was mitzugeben auf dem Lebensweg, weil sie ja heute, zum Beispiel was Konflikte angeht, wesentlich weniger haben, viel beschützter aufgewachsen waren, viel bevormundeter aufgewachsen, plus noch Corona, also mit einer kompletten mehr oder weniger Kommunikationssperre mit Freunden, mit sozialen Kontakten. Das hat mich total interessiert. Die Schule hat super reagiert. Wir haben das sehr schnell umgesetzt. Und da musstest du schon feststellen, dass nochmal eine andere Generation, die 17-, 18-Jährigen, als jetzt vielleicht meine letzte U21, sie waren auf den ersten Blick für mich noch viel verschlossener, mit weniger Mimik und Gestik. Habe aber nachher dann feststellen müssen, in so ein bisschen mehr individualisierten Stunden waren sie dann doch sehr mit teilungsfreudig. Das bestärkt mich in dem Gedanken, dass das persönliche Gespräch durch nichts zu ersetzen ist. Generell würde ich sagen, was sich ein bisschen verändert hat, ich glaube, dass für eine Führungskraft heutzutage die Chance einer Mitarbeiterbindung oder an einem guten Verhältnis zu einem Mitarbeiter liegt in einer klugen Lösung eines Konflikts. Der wird kommen, wenn man zusammenarbeitet. Und je nachdem, wie man dann an den Konflikt herangeht, das war vielleicht jetzt eben auch eine reflektierte Ansicht zu meiner Vergangenheit beim FCK. Mhm. Je nachdem, wie man diesen Konflikt dann aus dem Weg räumt, habe ich gemerkt, dass ich damit Spieler unwahrscheinlich an mich binden konnte, weil das offenbar in einem anständigen Rahmen war.
War das auch möglich in der Türkei bei einer fremden Sprache?
Ja, gerade da, okay. Da war ich total überrascht. Ich hatte mit Kenan Kocak einen deutsch-türkischen Trainer dabei, der hat, sagen wir mal, diese intensiven Gespräche, die auch ins Persönliche hineingingen, in die persönlichen Probleme hineingingen, die hat er geführt mit den Spielern, die nicht so gut Englisch gesprochen haben oder halt Deutsch. Da muss man fairerweise sagen, ein Drittel der Mannschaft, die hat auch Deutsch gesprochen, von daher gesehen war das einfach. Aber wenn du diese Tür aufgemacht hast und der Spieler hat dir erlaubt, da durchzugehen, dann waren es immer wieder die unglaublichsten Geschichten. Und ich bleibe dabei, mir hat mal nach meinem ersten Turnier in Polen damals, als wir gewonnen haben, eine Mama bei der Siegesfeier ist die zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Kunz, wir werden nie vergessen, was Sie für unseren Sohn gemacht haben. Und da habe ich gemerkt, das ist der Ersatz für geschossene Tore. Weil das war früher, das war meine Triebfeder. Ich wollte ein Tor schießen. Ich wollte haben, dass die Leute mir zujubeln, weil das kann niemand sich erkaufen. Es kann keiner Geld geben und die Westkurve jubelt ihm zu. Wenn du aber eine Hütte machst, wenn du dann dort dementsprechend dich verhältst, dann jubeln sie dir zu. Und das war die große Aufgabe, mit einem Jahr arbeitslos, dann eine neue Aufgabe zu finden, wo du sagst, das ist der Ersatz für ein geschossenes Tor. Das war natürlich hier beim FCK die Rettung und der Aufstieg. Als Vorstandsvorsitzender und das war als U21-Trainer, dann so eine Konversation mit einer Mama, wo du eigentlich dann da stehst und hast Tränen in den Augen.
Sehr beeindruckend, finde ich.
Definitiv. Ich würde gerne noch eine Fanfrage an der Stelle einstreuen und zwar Markus Schwarz vom FCK-Fanclub Treue Jungs Zweibrücken Niederauerbach fragt. Ich möchte gerne wissen, warum Stefan damals in die Türkei ging, denn er war ja im DFB gut unter und nach seinen Erfolgen auch nicht weit von der A-Nationalmannschaft als Trainer entfernt.
Okay, beim ersten gebe ich ihm recht. Ich habe, glaube ich, die Antwort schon ein bisschen gegeben. Nach einer gewissen Zeit brauche ich auch nochmal einen gewissen Reiz. Und ich wollte damals mir selber beweisen, dass ich A-Nationalmannschaft kann. Und wo ich ihm nicht ganz zustimme, ist, dass ich nah dran gewesen bin, A-Nationaltrainer in Deutschland zu werden.
Na gut, das weißt du besser als wir.
Ja, genau. Von daher gesehen waren das die Gründe.
Okay. Und er fragt auch, und die Frage kam tatsächlich auch von mehreren Fans, könntest du dir auch eine Rückkehr auf den Betze vorstellen, zum Beispiel auch als Trainer?
Da würde ich generell jetzt mal sagen, wieder zurückzukommen geht nicht oft gut. Wie man auch bei Spielern sehr oft sehen kann. Ne? Manche werden sich freuen, manche haben vielleicht Ressentiments. Dann ist es wieder ein anderer Job. Du müsstest dich ja dann auch wieder an neues Umfeld gewöhnen. Und also ich würde jetzt mal so sagen, ich glaube, wenn es im FCK ganz, ganz schlecht ginge, so wie es damals war, als ich hergekommen bin als Vorstandsvorsitzender, ich glaube, ganz zum Schluss könnte man mich mit der Liebe zum FCK nochmal packen, aber jetzt nicht, dass ich jetzt den Verein für die nächsten 2 oder 3 Jahre übernehmen möchte.
Wie siehst du es denn so allgemein, wie es die letzten Jahre auf dem Betze gelaufen ist? Es ist ja doch eine sehr große Berg- und Talfahrt. Jetzt ist ja im Moment, ja, weiß man, jetzt ist wieder so ein bisschen, geht's wieder hoch. Davor ging es wieder nach Ansicht vieler sehr stark bergab, aber man kommt aus einer sehr, sehr schweren Zeit, dritte Liga, das waren wirklich sehr, sehr bittere Jahre. Wie hast du die vergangenen Jahre verfolgt?
Also auch vorausschickend den Satz, hinterher weiß es jeder besser. Ne? Ja, auch klar, ist bei mir genauso. Leider habe ich ein bisschen das Kommen sehen, als ich gesehen habe, ich war ja teilweise bei der Findung von den Nachfolgern noch da. Ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm wird, weil wenn man dann die Fakten sich anschaut, ist wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit ein sehr hoher Schuldenberg aufgetürmt worden. Plus natürlich extrem sportliche Fehlentscheidungen. Alleine, dass alle Spieler vertragsfrei waren, als sie in die dritte Liga abgestiegen sind, ist für mich ein absolutes No-Go, was sportliche Führung anbelangt. Von daher gesehen, klar, da kann man sich nicht von freisprechen. Natürlich hast du eine gewisse Art von Genugtuung, wenn das dann danach nicht so gut läuft. Aber dann kommt der Punkt, wo du dir einfach Sorgen um deinen Verein machst, wo du ja selber durch die Internas auch noch weißt, wie schwer das wieder sein wird, das Ganze wieder aufzuholen, wo wir dann eigentlich mal war. Und das ist dann schon in Sorge umgeschlagen. Deswegen bin ich jetzt froh, dass sie rausgekommen sind. Ich muss dann sagen, ich lasse mich auch ein bisschen von der Euphorie anstecken. Vielleicht hätte man letztes Jahr im Winter, als die Euphorie super groß war, als man auf einer Welle schwamm, vielleicht doch noch ein bisschen versuchen können, wieder dieses Unmögliche möglich zu machen und schon doch nochmal im ersten Jahr vielleicht um Aufstieg mitzuspielen. Und dass jetzt dann irgendwann nochmal so ein Tal kommt, ist auch normal. Und ich finde, dass Thomas zumindest mal also mutige Entscheidungen trifft und von denen er selber überzeugt ist mit seinem engen Team. Das musst du, weil du muss der nachher sowieso dafür gerade stehen und von daher gesehen bin ich jetzt erst eher beruhigt, wenn ich jetzt wieder mir den FCK anschaue und mache mir nicht so viele Sorgen.
Und einer seiner früheren Trainer ist ja sogar jetzt nochmal aktuell untergekommen bei einem deiner früheren Vereine. Da warst du ja auch mal beim Waldhof. Das Thema wolltest du unbedingt noch
extrem, ja. Das bietet sich jetzt natürlich an, aber fangen wir mal so an. Jetzt hat Waldhof Mannheim mit Marco Antwerpen und Terence Boyd zwei absolute Menschen mit extremer FCK-Vergangenheit verpflichtet. Erstmal, wie ist das bei dir angekommen und wie gut passt das?
Boah. Jeder muss wissen, was er macht. Ich glaube, bei Terence Boyd war es ein bisschen was anderes, weil er hier kein Weitergekommen gesehen hat. Er wollte nicht aus der Region raus.
Keine Vertragsverlängerung
in Sicht. Keine Vertragsverlängerung. Also ist ja nicht so, dass er jetzt den FCK hat stehen lassen, um dann zu Waldhof zu gehen. Also ich glaube, da wird auch jeder mehr oder weniger ein bisschen Verständnis dafür haben. Beim Coach kann ich es auch verstehen. Er ist jetzt schon relativ lange nicht mehr im Boot. Wird jetzt auch mit dem FCK jetzt nicht so verbunden wie vielleicht Hans-Peter Priegel oder Kalli Fendtkamp oder was weiß ich.
Oder Stefan Kunz.
Ja, also sowas. Genau. Und angesprochen damals, das ist diese übertriebene Energie. Ich bin in Karlsruhe entlassen worden. Und konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, mal einen Tag zu Hause zu sitzen und meiner Frau auf den Wecker zu gehen und wollte dann relativ schnell irgendwas haben. Und man muss wirklich fairerweise sagen, das war keine durchdachte Entscheidung. Es war auch hier in der Nähe. Ich habe gedacht, mit deiner Energie kannst du so einen Verein vielleicht nochmal vom Abstieg retten und dann steht ja wieder die Trainerwelt mehr oder weniger oben. Aber ich muss auch sagen, dieser erste Teil meiner Trainertätigkeit, der war leider schon eher geprägt dadurch, dass ich meine Spielerzeit so ein bisschen verlängern wollte. Ich wollte jeden Tag in die Kabine rein und Schuhe anziehen. Da am Anfang konntest du natürlich auch noch das eine oder andere super vormachen oder mitmachen.
Also ist dir schwer gefallen aufzuhören als Aktive.
Obwohl das ja in Neunkirchen war, die erste Trainer.
Genau. Aber da habe ich den Verein, da waren sie ja schon Zweiter oder Dritter.
Oder warst du der Spielertrainer? Nee,
normaler Trainer. Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, da war die Mannschaft, war jetzt mit dem vorherigen Trainer nicht ganz so, die lagen nicht so auf einer Wellenlänge und dann hilfst du natürlich, wenn dann vom Charakter ein ganz anderer kommt oder wo dann die Spieler auch sagen, boah, alter Schwede, kommt ein Bundesligaspieler, ne? Da schauen wir auch erstmal auf, da hast du eine natürliche Autorität, die vielleicht für einen anderen schwer erreichbar ist. Also, aber es war so, ich wollte jetzt erstmal aus diesem Fußball-Business nicht raus, ne? Und dieses eine Jahr arbeitslos, so, das war ein ganz schlimmes Jahr, aber das hat mir geholfen. Ich bin dann komplett aus dieser Fußball, auch teilweise Scheinwelt, rausgeplumpst und zwar nicht nur auf den Hintern, bin auch nicht auf die Füße gelandet, sondern auf die Fresse. Und irgendwann, ich weiß nicht noch genau, habe ich meiner Frau Vorschlag gemacht, wie sie die Spülmaschine besser einräumen könnte. Und dann hat sie gesagt, Stefan, du musst einen Ersatz für geschossene Tore finden. Ne? Und dann, das war so dieser Kick, um dann ein Fernstudium zu machen, modernes Fußballmanagement. Da muss man auch sagen, dann habe ich in Koblenz diese Chance bekommen, wo ich für wirklich kleines Geld, das ist ja auch manchmal als Fußballer so, ich arbeite doch nicht für 3.000 Euro, ne, oder sowas. Ne? Wo du dir dann mal überlegen musst, ja, wie viele Leute draußen auf der Straße würden denn gerne für 3.000 Euro arbeiten. Ja. Ne? So, und dann habe ich das gemacht. Dann war nämlich dieses Fußballdenken weg. Und es war die Existenzangst da. Und dann ist es wieder typisch Fußball, haben wir eben beim FCK schon gehabt. Dann führst du zumindest mal als Sportdirektor mit Milan Sasic zusammen Koblenz zum Aufstieg. Dann kommt das Angebot von Bochum und bist im Vorstand von einem Bundesliga-Verein.
Und dann bist du wieder dahin, wo du schon mal warst.
Genau. Da muss ich sagen, also neben Kaiserslautern ist sicherlich der zweite Verein in meinem Herzen oder in meinem Leben der VfL Bochum.
Und mit beiden bist du Torschützenkönig geworden. Das wollen wir auch noch. Das wollen wir auch nicht verschweigen.
Das heißt, kann man jetzt den Umkehrschluss oder den Schluss daraus ziehen? Braucht man das vielleicht auch ab und zu einfach mal im Leben auf die Fresse zu fallen?
Ja, definitiv. Das ist, wenn du die richtigen Lehren daraus ziehst, ist das das Wichtigste. Wenn ich die Vorträge mache, ich habe jetzt auch, viele haben ja so ein bisschen Versagensängste und ich habe ihn dann mit so einem Sheet, schreibe ich ihn dann dran, 9.326. Also die drei Zahlen. Und klar fragen die Leute, was das ist. Ne? Und dann gibt es die Originalstimme von Michael Jordan Daumen. Er hat gesagt, 9.000 Mal hat er den Korb nicht getroffen. 300 Spiele hat er verloren. Und in 27 Spielen wurde ihm in der letzten Sekunde der entscheidende Korb anvertraut. Und er hat immer versagt, versagt, versagt. Und das ist der Grund, warum er der beste Basketballspieler wurde. Also diese Rückschritte, dieses Hinfallen, das gehört im Leben einfach dazu, damit du, wenn du es nimmst, als erste, sagen wir mal, Tankfüllung, um wieder durchzustarten. Siehst du nicht immer gleich, ist auch manchmal ein bisschen schwer. Mit dem notwendigen Umfeld kriegst du es aber hin.
Wollte ich gerade fragen, also braucht man da vielleicht auch Unterstützung von außen?
Ja, also ich habe auch keinen Hehl draus gemacht. Ich habe so Dreierhilfe. Das eine sind Coaching for Coaches. Damit diskutierst du, wie kannst du noch mehr, so das Handwerk als Trainer, ne? Was kannst du noch anders machen? Wie kriegst du die Spieler noch anders? Also nicht inhaltlich, was Fußball anbelangt, sondern mehr so diese Führung. Ja, genau. Führung. Dann gibt es Psychologen, auch da war ich, um halt, was ist denn der Grund für meine Anerkennungssucht zu haben? Ne? Mich hat ja, wie gesagt, diese Triebfeder, Tore zu schießen, die ist ja jetzt halt nicht mehr da. Und wie findest du da einen Ersatz? Und wo kommt diese Triebfeder her und so weiter?
War ja im Prinzip wie eine Droge eigentlich, oder?
Eigentlich schon. Und das war dann eher mit einer Psychologin aufgearbeitet. Und dann gibt es auch, sagen wir mal, so etwas ähnlich oder die Mischung von den beiden, was aber dann noch ein ganz klein bisschen spirituell auch angehaucht ist. Ne? Also nicht verrückt angehaucht, sondern so, wie du dich selber auch findest. Ich glaube so ein bisschen an dieses Zusammenspiel mit einer Seele. Ich glaube auch daran, dass man manche Sachen viel easier angehen muss, um dann mehr Ruhe in dich selber reinzukriegen.
Ja, da spielen diese Achtsamkeitsübungen große Rolle. Genau. Eventuell mal eine Yoga-Einheit. Ja. Klar.
Das und deswegen mache ich auch keinen Hehl draus. Mit diesen drei Hilfen plus natürlich der Familie und den Freunden bin ich dann da rausgekommen und konnte dann, sagen wir mal, ohne Hilfe von einem großen Verein, von einem großen Manager oder sowas, konnte ich dann eine zweite Karriere starten.
Da gibt es, glaube ich, eine ganz passende Fanfrage dazu. Betzebub fragt, und ich glaube, da ist auch so ein bisschen, steckt natürlich auch so ein gewisser Unterton mit drin, kommen wir gleich zu. Setzt er die Erkenntnisse der Feng Shui-Beratung aus seiner Zeit am Betze auch zu Hause konsequent um? Ich glaube, da haben sich damals auch viele drüber lustig gemacht. Aber jetzt haben wir ja gerade schon gehört, dass es da durchaus auch einen Ansatz gibt, den du sehr sinnvoll findest. Und ich glaube, es gibt heutzutage viele Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob Spiritualität der große Oberbegriff ist, aber dass es halt irgendwie auch noch andere Ansätze gibt, die einem helfen können.
Ja, also handwerklich schlecht haben wir das damals gemacht, speziell auf der Jahreshauptversammlung zu diesem Thema, weil das war ja zum Beispiel, das war in einem finanziellen Rahmen, was der Vorstand damals selber entscheiden konnte. Und es wurde der Aufsichtsrat gefragt, ob man davon wusste. Und dadurch kam natürlich dann so ein bisschen falsche Interpretationen dann dazu. Das war schlecht kommuniziert. Auf der anderen Seite, ich wusste, dass das jemand war, der im Abstiegskampf im Jahr davor in Hoffenheim war. Und die Ergebnisse, wenn man sich diesen Endspurt anschaut, plus das letzte gewonnene Spiel in Dortmund, wo wir alle schon dachten, wir spielen, glaube ich, gegen Düsseldorf. Das war auch beeindruckend. Ich wollte nichts unversucht lassen. Und was dann auch ein bisschen außer Beachtung kam, die Spiele, wo wir dieses Feng Shui, nennen wir es mal so, angewandt haben, haben wir dann keins mehr verloren. Jetzt nochmal, das ist natürlich nicht ein Allheilmittel, aber man muss vielleicht auch dann einem Verantwortlichen zugestehen, wenn er glaubt, er könnte noch was machen und das ist in einem überschaubaren Überblick, was Finanzielle angeht, dann habe ich mich damals dazu entschlossen, das zu machen. Teilweise wussten die Spieler ja gar nicht, dass wir es gemacht haben und es war auch interessant, welche, ich nenne es jetzt mal Schwingungen, auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere mich jetzt veräppelt, aber diese Schwingungen, die dann rauskamen, die ich nicht wusste, haben sich nachher dann auch als wahr rausgestellt und man konnte ein bisschen reagieren.
Und ich sag dir eins, wenn das Ganze gut ausgegangen mit dem Aufstieg. Er ist das Allheilmittel für die Zukunft.
Und da gilt auch das, was man bei Ärzten auch immer sagt oder auch bei Leuten, die generell in der Medizin unterwegs sind, wer heilt, hat recht. Ne? Ja. Also ob das jetzt Homöopathie, was auch immer, wenn es irgendjemandem irgendwie hilft, warum es hilft, ist ja im Endeffekt egal.
Genau.
Ich glaube, dass es auch, solche Nummern werden, glaube ich, vor allem auch wegen dieser Klinsmann-Nummer damals bei Bayern so belächelt. Ne? Das wird ja auch
genau, das war ja aber ein bisschen umfangreicher.
Ja, das war ein bisschen, da gab es ja auch bauliche Maßnahmen.
Ja, genau.
Es gab ja schon vorher diese Aktionen, Klaus Toppmöller, der mit dem Adler in die Kabine kommt. Es gibt ja viele Dinge.
Übers Feuer laufen oder so.
Oder Daumen, genau. Daumen.
Aber deswegen sage ich auch, es war auch von uns nicht gut kommuniziert. Ich glaube, wenn man das so kommuniziert hätte, wie wir es jetzt machen, wäre dieses Thema vielleicht, oder es war, glaube ich, auch so ein Tropfen, wo man auch das Fass wollte zum Überlaufen bringen.
Ich glaube aber auch, die Toleranz ist da hingehend nochmal ein Stück weit größer geworden.
Definitiv, wollte ich auch gerade sagen.
Das ist, glaube ich, Fakt.
Definitiv. Wenn du dir mal anguckst, was heutzutage, ne, wir haben hier auch schon mal kurz so ein bisschen drüber gesprochen, zu einem Staff von den wirklich großen Vereinen, ne, was die allein an Ernährungsberater und Mentaltrainer und so haben, Schlafcoach und so weiter. Ja gut, warum soll es da nicht auch einen geben, der nach Schwingungen oder so schaut? Ne?
Ja, klar.
Ja. Wie gesagt, das Ganze mit der psychologischen, nennen wir es mal so, psychologischen Aufarbeitung dann abzuschließen, war auch bei allen dreien das Thema, das ist ja mein Verein und war auch mein Verein, und dass da auf einmal so ein Bruch reinkam, das hat mir schon auch persönlich schwer zugesetzt. Das gebe ich gerne jetzt mit dem Abstand auch wirklich gerne zu. Das ist nach wie vor eine Kerbe in meinem Herzen.
Wir wollen so langsam auch mit Blick auf die Uhr zum Ende kommen. Stefan, wo siehst du den ersten FC Kaiserslautern denn in der unmittelbaren Zukunft? Hat die Mannschaft, ich meine, vom Umfeld müssen wir nicht reden, da ist das Potenzial für die Bundesliga natürlich da. Hat die Mannschaft das Potenzial und auch praktisch die finanziellen Vorausforderungen, sind die so, dass Bundesliga wieder ein Thema werden könnte, muss, wenn man die Leute da oben hört, auch aufgrund der Verpflichtungen? Kann das passieren in den nächsten Jahren?
Gut, das eine grenzt das andere halt immer so ein bisschen ein. Ne? Dieses finanzielle Budget, was du hast, ist sicherlich für die Zweitliga okay, nicht vergleichbar mit den Top-Clubs. Das heißt, es müssten alle Personalentscheidungen mehr oder weniger müssten natürlich dann voll reinhauen. Zusatzeinnahmen jetzt wie im Pokal sind natürlich dann dazu sehr hilfreich. Wie gesagt, mit der Ausbildung von jungen Spielern, diesen Weg hat man leider so ein bisschen, glaube ich, jetzt verpasst, um da in Zukunft noch mehr zu machen. Ich glaube, dass die Lösung, davon bin ich nach wie vor überzeugt, wäre, dass die Stadt das Stadion an den FCK verkaufen würde und der FCK aber dafür einen Geldgeber hinten dran hat, der sich extremst auskennt im Immobilien- und Baubusiness und dann eher so eine andere Lösung sucht mit Refinanzierung durch Neubauten oben auf dem Betzenberg, Ausbau vom Dröhner Hof, aber bin jetzt aktuell ein bisschen zu weit weg. Ich habe gesagt, ich glaube, dass der FCK mit diesem Start und mit diesen Gegebenheiten, das war damals so ein bisschen unser Schlusssatz, zwischen 14 Bundesliga und 6 zweite Liga, dass das dieser Bereich ist. Und da merkt man ja, es gibt viele Mannschaften, die sich in diesem Bereich bewegen, auch Traditionsclubs. Ja.
Wobei es aber immer wieder, Stichwort Heidenheim, Mannschaften schaffen, nach oben zu gehen, von denen man es nicht unbedingt erwartet hätte, um es mal so auszudrücken.
Aber wie nachhaltig ist das halt, ne?
Das ist die Frage.
Genau, also ich glaube zum Beispiel, wenn man Greuther Fürth sieht, da ist aber die Erwartungshaltung nicht so. Die gehen dann halt ein Jahr in die Bundesliga und steigen dann halt mehr oder weniger sang- und klanglos ab. Aber das interessiert dann dort auch keinen.
Wenn der FCK hochgeht, ist direkt Europa League. Das,
genau, genau.
Jetzt mal überspitzt
formuliert. Richtig, und das ist dann halt wieder Fluch und Segen vom Traditionsverein. Ja. Und deswegen ist das nicht so einfach zu handeln.
Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, Stefan, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen die fortgeschrittene Zeit im Blick haben, wir haben eine Rubrik und die möchten wir natürlich auch mit Stefan Kunz machen. Und die heißt
Das Betze-Freundebuch.
Wir haben fünf kurze Fragen und da bitten wir unsere Gäste immer, sich in unser virtuelles Freundebuch einzutragen. Und die erste ist mein Lieblingsessen.
Gefüllte Klöße.
Ist das so, also so typisch saarländisch gefüllte Klöße?
Ja, nee, eben nicht. Gefüllte Klöße ist ja ein bisschen mehr saarländisch, aber die Füllung, die muss so sein, wie sie die Oma gemacht hat und die kam ja aus Kaiserslautern.
Und was ist da drin?
Also so eine Hackfleisch-Lauch-Füllung mit so durchwachsenem. Ja. Im Saarland wird oft Leberwurst reingemacht, das ist nicht so das Gelbe vom Ei.
Bevor es weitergeht, ganz kurzer Exkurs. Thomas Hengen, Sauerbraten mit Pommes. Sehr strange, aber gut.
Was hier an der Stelle oft auch genannt wurde, war natürlich afrikanisches Essen, ja, weil entsprechend die Spieler ja auch aus den Frage. Ländern da sind. Ja. Meine Lieblingsmucke.
Musik? Sade und Chris Rea.
Also die Klassiker sozusagen. Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon einige auch berühmte Personen kennengelernt hast. Gibt es noch jemanden, den du
Obama.
Gerne kennst? Das ist hier auch schon mal genannt worden. Warum? Was fasziniert an der Person so?
Sag mal, die Voraussetzungen in so einem großen Land, das ist ja noch mehrere Stufen höher als Nationaltrainer im Fußball zu sein, wie er sich gegen diese Widrigkeiten, wie er eine Resilienz aufgebaut hat, Widerstandskraft aufgebaut hat gegen Gegner, die ja da oft noch viel dreckiger spielen, als es auf dem Fußballplatz ist.
Diese Superkraft hätte ich gerne.
Das ist schwer. Ich wollte mal in die Zukunft voraussehen können, aber das habe ich dann sein lassen, weil erstens mal ist das die Überraschung des Tages ist ja sehr spannend nach wie vor und ich weiß gar nicht, ob mir dann alles gefallen würde. Diese Superkraft, ich glaube, wenn du jetzt so die typische, das ist ein netter Kerl-Antwort gibst, dann sagst du, alle Leute heilen zu können, ne? Ist natürlich ja. Käse, weil das wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Ich glaube, am ehesten diese Kraft zu haben oder diese Erkenntnis zu haben, jeden Menschen so anzusprechen, wie ich wie eine Tür bei ihm direkt aufgeht. Die richtige Ansprache, in Konflikten mit den Leuten zu finden.
Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich jetzt, wir haben vorhin schon von deiner Polizeilaufbahn gehört, ja. Aber gab es noch was anderes?
Ja, Pilot. Ich wollte unbedingt Pilot werden. Aber also, weiß ich nicht warum. Wahrscheinlich, weil die eine Uniform auch anhatten und so cool ausgesehen haben.
Weil die alles von oben sich betrachten.
Fliegen, so. Das fasziniert natürlich auch viele Menschen. Ja,
das so. Ist richtig.
Eine Sache müssen wir natürlich noch ganz kurz am Schluss ansprechen. Wir haben jetzt viel über deine Vergangenheit gesprochen. Wir haben über das Pokalspiel gesprochen. Es gibt ja auch noch ein Spiel, was bevorsteht. Nämlich das
in bei dir und gegen Elversberg. Bei dir vor der Haustür.
Genau, vor der Haustür. Und passenderweise warst du diese Woche sogar schon mal im Stadion, hast schon mal geschnuppert, ne, bei einem Vortrag.
Ja, genau. Ich habe einen Vortrag gehalten vorgestern im Stadion. Also was? Ich fange mal so an. Bewundernswert ist, was SV Elversberg gemacht hat. Ne? Mein Traum, so als alter Saarländer mit Borussen-Vergangenheit, war natürlich gewesen, ich glaube vor 20, 25 Jahren ist der Herr Holzer mal zur Borussia gegangen und hat da gefragt, ob er dann dort das umsetzen kann, was er jetzt letztendlich mit Elversberg umgesetzt hat und dann so typisch Traditionsverein, wir müssen schon selber bestimmen können, ja, haben sie gut gemacht, sind jetzt 4 Klassen unter Elversberg. Also das, was sie gemacht haben, Stück für Stück, auch auf eine sehr authentische Art und Weise, ist sehr bewundernswert. Und es gibt natürlich logischerweise einen saarländischen Teil in meinem Herzen. Wenn es jetzt rein ums Ergebnis geht, ist es rot-weiße Herz eine Idee. Die Herzkammer ist ein bisschen größer.
Bist du im Stadion?
Nee.
Okay. Also das, okay. Aber die spielen eine echt vernünftige Saison, ne?
Ja, auch das Hinspiel. Überragend.
Wollte ich gerade sagen. Also Horst Steffen, wir haben ja zusammengespielt in Uerdingen, ne? Und um mal auch zu zeigen, wie alt ich dann schon bin. Ole Burg war mein Spieler, als ich bei LR Aalen mal Kurztrainer war. muss sagen, die Elversberg kann man schon zuschauen. Ich sage jetzt mal aus dieser trainertaktischen Sicht, da ist ein taktischer Plan hinten dran, da ist eine fußballerische Idee hinten dran. Und das ist, wie gesagt, wie das ganze Konstrukt aktuell sehr bewundernswert.
Die haben mich in der Hinrunde so ein bisschen an den FCK in der Hinrunde vergangene Saison erinnert. Weil quasi die hatte keiner so richtig auf dem Zettel und die haben einfach so ein bisschen frisch von der Leber weggespielt.
Ja, aber der FCK hat dann natürlich die Power vom Stadion und von den Zuschauern noch. Ja?
Das stimmt.
Und das ist ja in Elversberg, sagen wir mal vorsichtig, noch nicht. Wir haben sie gestern erzählt, in Rostock waren 13 Fans.
Wobei sie aus FCK-Sicht in Rostock durchaus hätten gewinnen können.
Definitiv.
Ja. Aber das ist so ein bisschen der Angstgegner, glaube ich. Ja, die haben in der Hinrunde gab es da ja schon ein sehr dramatisches Spiel.
Okay, bei mir ist hängen geblieben, wenn man mal auf die Fresse fällt, wieder aufstehen mit den entscheidenden Hilfsmitteln. Das finde ich sehr beeindruckend und auch das, was du mit den Schülern gemacht hast, um denen mal so ein bisschen von deiner Erfahrung mitzugeben, auch sehr gut bei den heutigen Generationen, die überwiegend, so kenne ich es, nur noch Handy und Social Media und ja genau, rumdaddeln und schon eine gebückte Haltung einnehmen, weil sie halt irgendwie...
Da ist noch ein Anmerkung, möchte ich noch gerne machen. Ich habe auch zu den Schülern gesagt, das hört sich jetzt total altmodisch an, ne? Aber lest doch mal nochmal ein Buch. Und ist egal, ich bin ja totaler Fan von Graphic Novel, also diese Geschichten wie ein Buch, aber dann trotzdem mit Bildern drin. Kommt wahrscheinlich davon, weil ich früher die Taschenbücher von Walt Disney so gerne gelesen habe. Also ich habe gesagt, was ist der Unterschied zum YouTube-Clip oder TikTok-Clip oder sonst irgendwas? Der Unterschied ist, wenn du ein Buch liest, stellst du dir jeden Charakter selber vor. Du bist kreativ. Der Held sieht bei dir so aus, bei dir, Sebastian, sieht er so aus und bei dir, Stefan, sieht er nochmal anders
genau.
aus. Und diese Kreativität, die in dem Kopf weiter stattfinden zu lassen, das alleine ist für mich schon ein Grund zu sagen, lest. Deswegen war ich beim Bundesdeutschen Vorlesetag da auch an der Grundschule und habe versucht, das so ein bisschen aufzumachen. Weil du machst was mit deinem Gehirn. Dein Gehirn kann dir dann auch zeigen, wie kreativ bist du und was findet da alles statt.
Ja, es entstehen Bilder und auch Stimmen im Kopf der Leute, die...
Und es ist von dir. Es ist nicht vorgegeben durch das komplett abgehandelte Video schon. Ne?
Sehr gut. Also,
absolut.
Was machst du mit deinen Töchtern? Bücher.
Tatsächlich jeden Tag, also ohne Witz, 5-6 Bücher lesen.
Haben wir auch gemacht. Das ist
eine kürzere, aber immer lesen, lesen, lesen.
Ein sehr guter Ausstieg. Ich möchte aber nicht versäumen, nochmal auf unser YouTube-Format bei SWR Sport hinzuweisen. Dein FCK immer nach den Spielen, auch nach dem Pokalspiel, eine aktuelle Folge, also unbedingt reinschauen. Und wir haben uns sehr gefreut. Wir hätten, glaube ich, können noch bis zum Nachmittag weiter plaudern können. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir wünschen dir natürlich, dass dein ja, dein innerer Antrieb, möglichst bald wieder mit irgendeinem Job. Mal gespannt, ja, wohin die Reise geht,
das
erledigt wird.
Hoffen wir vor allem, auch wenn wir an deine Frau denken, dass du nicht zu Hause irgendwelche Haushaltstipps geben musst.
Ja, genau.
Ja, mittlerweile haben wir vier Engel, da ist es ein bisschen aufgeteilt schon.
Ah, okay.
Sehr also, gut.
Solange die Waschmaschine und die Spülmaschine halten.
Ja, genau. Ist
ja okay. Mir bleibt noch der Hinweis auf unseren Newsletter. Wer noch nicht angemeldet ist, schreibt mir gerne einfach eine Mail an sebastian.zoblet@swr.de. Dann trage ich euch da ein. Und vielen, vielen Dank an alle für die Fanfragen. Wir haben dieses Mal so viel geredet, sind gar nicht zu so vielen Fragen gekommen, aber vielen, vielen Dank, dass ihr weiterhin so dabei seid und Fragen schickt, und beim nächsten Mal bauen wir wieder ein paar mehr
ein. Und wir wünschen euch allen viel Spaß beim Zuhören dieser XXL-Ausgabe von
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!